Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus. Mein Name ist Yannick und ich sitze wieder mit André hier. Hallo André.
Hallo Yannick.
Ja, wir kommen zu Folge 2 unserer Serie Macht und Politik. Wir sind ja in der Machtreihe, das ist unsere Eröffnungsfolge hier und wir sind in 3 Folgen gesplittet. In der ersten Folge hatten wir die Machtbasen und den Machtbegriff, Machtbegriff definiert und die Machtbasentheorie erläutert. Und jetzt soll es den Fokus auf Legitimation gehen, legitimierte Macht. Und jetzt haben wir einen Philosophen dabei, Machiavelli, der früh gekommen ist. Und André wird uns jetzt mal ein bisschen was zu Machiavelli erzählen und was man da wissen sollte und was die Theorie ist.
Ja, wir sprechen über Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli, so der volle italienische Name. Ich werde erstmal wieder so ein bisschen erzählen, wo Machiavelli eigentlich herkommt, wie so der Zeitgeist damals herrschte. Seine Biografie werde ich ein bisschen erzählen, später dann natürlich auch inhaltlich zu seiner Haupttheorie, der heutzutage als Machiavellismus weiterhin herrscht, beziehungsweise auch Staatsräson. Die beiden Begriffe werden so ein bisschen ident verwendet. Aber auch seine anthropologischen Voraussetzungen, also sein Menschenbild, werde ich auch ein bisschen erläutern. Also wir sprechen über einen der bedeutendsten Staatsphilosophen der Neuzeit, der war aber auch Politiker und Dichter. Am 3. Mai 1469 in Florenz geboren und am 21. Juni 1527 eben da verstorben. Wir sprechen also über um 1500 herum, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts. Wo kommen wir denn da bezüglich der Staatslehre her? Also klar, wir reden über die Renaissance, davor Mittelalter. Im Mittelalter, wie du auch schon bei der letzten Folge wunderschön erzählt hast, verankerte man die Herrschaftsautorität und die Rechtsverbindlichkeit allein in Gott. Also das war vorher in allen staatstheoretischen Schriften immer die Basis. Auch bei Thomas von Aquin steht das so drin, Herrschaft wird durch Gott legitimiert. Und auch das Recht kommt von Gott und die Theologie hat eben einen sehr, sehr starken Einfluss. Aus den Jahrhunderten davor hat Machiavelli so ein bisschen gelernt, dass aber auch Täuschung, List, Verrat, Meineid, Bestechung, Korruption, aber auch Gewalt gängige Mittel zur Machterhaltung sind. Zur historischen und zeitgeschichtlichen Einordnung im 14. und 15. Jahrhundert blühte Florenz eben auf. Es gab viele Maßstäbe in der europäischen Kunst- und Kulturszene. Viele Künstler und Gelehrte siedelten sich an. Donatello, Michelangelo, eben besagter Machiavelli, Da Vinci später, Galileo Galilei. Es entwickelte sich also die ganze Epoche der Renaissance, heutzutage sehr, sehr bekannte Epoche, eben die Wiedergeburt der Antike. Damit einher ging auch eine Zuwendung zu den Naturwissenschaften und auch zu den Humanwissenschaften. Jeder kennt bestimmt diesen vitruvianischen Menschen, der ja von Da Vinci gemalt wurde und der eben auch so ein bisschen dieses Interesse von Da Vinci am menschlichen Körperbau bezeugt. Also wir wenden uns ein bisschen ab von Gott, wir wenden uns hin zu den Naturereignissen, zu Naturphänomenen, zur Naturwissenschaft, aber auch zum Menschen, was macht den Menschen aus, wie sieht der Mensch überhaupt in sich drinne aus, das wusste man bis dahin auch noch nicht hundertprozentig. Also davon ausgehend sucht eben auch Machiavelli Aspekte von Macht und Herrschaft nicht mehr bei Gott, sondern in den Menschen und eben auch in der Menschheitsgeschichte selber. Deswegen hatte ich das erzählt mit den Jahrhunderten davor, dass er sich das angeschaut hat, wie wurde eigentlich Macht legitimiert im Mittelalter, eben Täuschung, Betrug, Bestechung und so weiter. Das kommt aus der Menschheitsgeschichte und natürlich alles nicht mehr aus Gott. Eines der berühmtesten Zitate von Machiavelli: Die Meinung, dass Gott für uns streitet, wenn wir müßig auf unseren Knien liegen, hat viele Throne und Staaten gestürzt. Niemand zeige sich so arm an Verstand, dass er bei seines Hauses Einsturz glaube, Gott werde ihn retten. Das ist schon mal eine starke antireligiöse Aussage. Ich finde sie humorvoll, aber auch relativ treffend. Also wir sprechen wirklich von einem Paradigmenwechsel. Das Staatsverständnis wird zum ersten Mal unabhängig von Metaphysik besprochen, vor allem unabhängig von Theologie, aber auch unabhängig von Moral. Da komme ich gleich noch hinzu. Kurz biografisch, schon früh hat Machiavelli autodidaktisch sich Werke antiker Klassiker angeeignet, Werke von Aristoteles oder Boethius oder Claudius Ptolemäus. Unter der Herrschaft der Medici, die herrschten ja damals in Florenz, gerade in den frühen Jahren, also da sprechen wir dann so 1470 bis 1490, da entwickelte er eine relativ tiefe Abneigung gegen diese mächtige Familie, gegen die Medici und gegen diese politischen Manipulationen, die von dieser Familie eben ausgingen. Und er hat früh erkannt, dass politische Macht so ein bisschen immer das Ringen von Interessen und von sozialen Schichten sein kann. 1494 werden dann die Medici das erste Mal gestürzt. Machiavelli ist der Junge, 25 Jahre alt. An die Macht kam Savonarola. Der war ein Feind demokratischer Prozesse und auch ein Feind der Renaissance in kultureller Hinsicht. Er hatte darauf einfach keine Lust. Vielleicht auch deshalb wird er schon 4 Jahre später ermordet. Und Machiavelli wird dann vom Rat der Stadt Florenz zum Segretario della Repubblica ernannt, quasi zum Mr. Secretary. Er wird zu demjenigen ernannt, der sich um militärische und außenpolitische Angelegenheiten kümmert, so wie eben der Mr. Secretary ja heutzutage auch und der Verteidigungsminister in den USA ist. Nach 14 Jahren in dieser Funktion kommen die Medici zurück. Also wir schreiben jetzt das Jahr 1512. Machiavelli ist jetzt Mitte 40. Bis dahin hat er eben wirklich 14 Jahre lang sehr erfolgreich politisch gearbeitet, wird dann aber zur Teilnahme an einer Verschwörung bezichtigt. Wie gesagt, die Medici sind wieder da. Sie haben ein bisschen mit illegalen Mitteln versucht, wieder die Macht an sich zu reißen. Und deshalb verliert Machiavelli alle seine Posten, alle seine Tätigkeiten und wird aus Florenz verbannt. So, er lebt dann auf seinem Landgut in der Toskana. Wahrscheinlich lebt es sich ja auch nicht so schlecht.
Ja.
Jedenfalls dann ab dieser Zeit, also 1513, widmet er sich der philosophischen Schriftstellerei, nicht nur der philosophischen Schriftstellerei. Er hat auch Gedichte geschrieben, er war eben auch Poet und Dichter und war da sehr, sehr aktiv, hatte dann eben auch viel Zeit. Und eben ein Jahr nachdem er seine Tätigkeit verloren hat, 1513, schreibt er sein wichtigstes Werk Il Principe, der Fürst. Jedes Buch wird allerdings erst posthum 1530 veröffentlicht. So viel erstmal zum groben biografischen Machiavelli. Kommen wir zu seinem konkreten Inhalt. In der Antike noch haben zum Beispiel Platon und Aristoteles immer von Herrschern mit Moral gesprochen. Also da wurde das immer in Verbindung gesetzt, dass Herrscher auch Menschen sind wie alle anderen und eben an diesem moralischen Leben teilhaben. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, bei Machiavelli kommt jetzt so ein bisschen dieser Paradigmenwechsel. Staatsverständnis eben auch unabhängig von der Moral. Also nach Machiavelli ist die Politik nicht mehr den Normen der Moral unterworfen. Moral wird hier dann, denke ich mal, Ende des 15. Jahrhunderts, nee, Anfang des 16. Jahrhunderts in tugendethischem Sinne verstanden. Denn Kant oder Utilitarismus gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Wir reden also eher von der Moral der vernünftigen Mitte. Und Machiavelli, aber ganz, ganz spannend, gibt so ein bisschen einen Vorgriff auf konsequenzialistische Theorien. Wir haben ja bei unserer Ethik-Serie auch den Utilitarismus besprochen als ein Teilgebiet der konsequenzialistischen Ethik, also der Ethik, die sich um die Folgen einer Handlung kümmert. Der entscheidende Tenor bei Machiavelli ist nun, dass politische Maßnahmen sich nicht an Moral, sondern am Nutzen für den Fürsten oder den Staat orientieren. Das ist die Theorie des Machiavellismus, beziehungsweise der Begriff der Staatsräson sagt quasi das Gleiche. Also damit hat Machiavelli so ein bisschen einen Vorgriff auf den Konsequentialismus gegeben. Das finde ich eigentlich schon mal relativ spannend.
Ja, spannend ist ja dann die Frage halt, wie er Staat versteht. Wenn er Staat, wenn er mit dem Staat quasi alle meint, dann passt das ja ganz gut, ne? Das ist dann nochmal wichtig, ob er quasi nur die Herrschaftsklasse damit meint, wenn er jetzt die Medici zum Beispiel meint und die handeln nach ihrem Nutzen, oder eben, ob im Staat alle gemeint sind. Das ist dann nochmal ein wichtiger Punkt.
Zur Anthropologie kommen wir gleich noch. Also was er genau meint mit Fürst und Herrscher und mit Staat. Aber das Wichtige ist eben, der Nutzen für den Staat, der wird eben nur durch den Herrscher bestimmt. Also nur der Herrscher sagt, was der beste Nutzen für den Staat ist. Deswegen ist es bei Machiavelli nicht der Nutzen für den gesamten Staat, quasi dieses allgemeine Wohlbefinden wie beim Utilitarismus, sondern eigentlich nur der Nutzen für den Fürsten. Und der Nutzen für den Fürsten ist eigentlich auch der beste Nutzen für den Staat. So, Also politische Maßnahmen sollen sich nicht an der Moral, sondern an dem Nutzen für den Fürsten oder den Staaten orientieren. Und im 18. Kapitel seines Buches schreibt Machiavelli dann Folgendes: Die Handlungen aller Menschen und besonders die eines Herrschers, der keinen Richter über sich hat, beurteilt man nach dem Endergebnis. Ein Herrscher braucht also nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die Mittel dazu stets als ehrenvoll angesehen und von jedem gelobt. Was kommt in diesem Zitat vor? Erstmal, wie eben schon erwähnt, das Endergebnis. Also wir sehen dann schon mal durchaus eine moralische Komponente im Sinne einer konsequentialistischen Ethik. Aber Machiavelli nennt hier quasi auch eine Abwandlung der allgemeinen Redewendung, der Zweck heiligt die Mittel. Also insofern das Endergebnis in Machterhaltung besteht und ein nach Machiavelli beständiges republikanisches Gemeinwesen entsteht, so werden auch die Mittel als gut angesehen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, beständiges republikanisches Gemeinwesen. Machiavelli wollte nämlich in seinem zweiten Werk, das werde ich gleich auch nochmal ganz kurz erwähnen, wollte er dann eigentlich wirklich hinkommen zu einem Gemeinwesen. Also in seinem ersten Werk, Der Fürst, nennt er eben den Nutzen für den Fürsten als das Wichtigste. Und später kommt er dann zu diesem republikanischen Gemeinwesen. Das ist so ein bisschen das, was du gerade schon angemeldet hattest.
Ja, genau. Und ich würde es eigentlich auch gar nicht so negativ sehen, weil er beschreibt ja eigentlich sehr naturwissenschaftlich sozusagen, was in einem Staat passiert. Nämlich der Sieger, gibt es ja auch heute noch die Kritik, der Sieger schreibt die Geschichte sozusagen und sagt dann, ja, das war richtig, weil ich, also solange der Staat stabil ist und die Leute dem Folge leisten und die Legitimität nicht in Frage stellen, waren die Mittel ja richtig, um die Legitimität zu erhalten oder aufzubauen. Und das ist zwar ein bisschen tautologisch, was er dort sagt, aber eigentlich auch realistisch.
Es ist realistisch, aber eben nach heutigem Moralverständnis, wenn wir gerade die kantische Ethik mit einbeziehen, ja, stößt uns das aber eben auf. Das widerstrebt uns ja, dass jeder seine Mittel so nutzen kann, wie er möchte. Also da
Genau, weil
sprechen
wir
wir dann
moralische
eben,
Vorstellungen haben.
genau, wir sprechen dann eben von dem Erhalt der Legitimität, aber eben auch unter durchaus Nutzung von illegalen Mitteln. Also entscheidend sind eben Machtsteigerung und oder Selbsterhaltung des Staates und oder des Fürsten als ausschließliches Prinzip politischen und ethischen Handelns. So, und jetzt kommen wir noch dazu, weshalb denn Staat und oder Fürst? Und dazu blicken wir so ein bisschen in Machiavellis Anthropologie, also so in sein Menschenbild. Platon und Aristoteles haben ja in der Antike immer von dem Zoon Politikon geschrieben und von dem politischen gemeinschaftlichen Wesen und in dieser positiven Hinsicht sehen Sie eben auch die Notwendigkeit von Staatsformen. Also Mitglieder einer Gesellschaft haben eine normative Funktion, also alle Menschen können und sollen ethisch handeln und ihre Handlungen auch damit bewerten. Machiavelli hingegen argumentiert relativ pragmatisch und in seinen Discorsi. Discorsi ist dieses besagte zweite Werk. Das zweite Hauptwerk spricht hier von einfachen Kausalverhältnissen, die das Leben und den Staat bestimmen. Da haben wir wieder diese Kausalverhältnisse, die wir ja auch schon in unserer ersten Folge besprochen haben. Also Macht hat immer etwas damit zu tun, dass es eine Beziehung gibt zwischen zwei oder mehreren Akteuren. Und entscheidend ist nun, dass er eben nicht von diesem positiven Menschenbild ausgeht. Dass er also nicht sagt, hey, die Menschen kommen zu Gemeinschaften zusammen, sie bilden Verhältnisse, sie bilden Beziehungen, um damit etwas Besseres zu schaffen. Der Mensch ist erstmal grundsätzlich positiv und er möchte sich verbinden mit anderen Menschen, um schöpferisch tätig zu werden. Nein, Machiavelli geht eher von etwas Negativem aus. Er sagt, die Menschen sind grundsätzlich schlecht und egoistisch und eigennützig und sie müssen sich zur Verteidigung, zum Beispiel gegenüber von Tieren oder gegenüber von anderen Menschen, von anderen Staaten, von anderen Städten zusammenschließen und den Stärksten von ihnen als Anführer wählen. Und was dieser dann befiehlt, das ist automatisch gut. Also er sieht hier quasi eine direkte Verbindung zwischen Moral und Macht. Und die Moral steckt nur in diesem Individuum des einen Anführers. Und jedes Mittel, was dieser Anführer nutzt, ist moralisch in Ordnung. Insofern er damit den Staat erhält, egal auf welche Kosten von anderen.
Genau, also er unterwirft ja die Moral komplett dem Zweck des Zusammenschlusses und der ist halt sag ich mal, Häkchen primitiv und damit ist die Moral einfach gestorben in dem
Genau,
Moment.
richtig. Unterwirft sie eben nicht nur dem Zweck des Zusammenschlusses, sondern eben dem scheinbaren Zweck des Herrschers. Nur weil der Herrscher herrscht, ist nicht garantiert, dass er damit auch den Staat richtigerweise erhält. Das finde ich auch noch so ein bisschen ein Trugschluss hierbei. Es geht gar nicht direkt um den Staat, sondern es geht erstmal nur um den Herrscher. Alles, was der macht, ist gut.
Um die Herrschaft zu erhalten, damit der Zusammenschluss eben stabil bleibt. Es sind quasi alle Mittel recht, damit der Zusammenschluss nicht zerbricht, weil wenn er zerbricht, quasi ist dieser Ursprungszweck auch weg. Und deswegen sind alle Mittel recht, um diesen einen ganz, ganz wichtigen Zweck der Verteidigung, also der Zwang, es ist ein Zwangszusammenschluss, um den Zwangszusammenschluss zu erhalten, weil er davon ausgeht, dass man sich nicht freiwillig zusammenschließt, sondern eigentlich dagegen nicht dafür ist sozusagen, also aus das Zwang tut. Und deswegen sind alle Mittel recht.
Im Endeffekt bleiben dann eben den Mitgliedern dieser Gesellschaft nur noch eine deskriptive Rolle. Also gar nicht so wie bei Aristoteles und Platon, die ja dann eben normativ alle Mitglieder der Gesellschaft gesehen haben, dass diese eben auch ethisch handeln sollen. Nein, bei Machiavelli sind die rein nur noch beschreibend, die sind quasi nur noch da, müssen aber gar nicht mehr ethisch handeln, weil der Einzige, der ethisch handelt, ist ja schon der Anführer. Und der handelt richtig und dadurch handeln alle automatisch auch richtig. Egal, was sie tun. Das ist eben, ja, ziemlich problematisch, gerade aus heutiger Sicht. Also, was bleibt so ein bisschen davon, wenn wir zur heutigen Perspektive kommen? Also, wir haben den Machiavellismus. Oder eben die Staatsräson, wie schon erwähnt, die beiden Begriffe kennzeichnen mehr oder weniger die gleichen Charakteristika. Das hat sie so ein bisschen als negative Bezeichnung für eben eine unmoralische, zumindest aus heutiger Sicht, unmoralische, nach kantischer, moderner Auffassung, Politikauffassung durchgesetzt, die aufgrund eines scheinbar hehren Ziels alle Mittel für den Machterhalt nutzen dürfen.
Ja, das ist auch so ein fliegendes Wort. Also man sagt das ja auch ganz oft. Das sind ja machiavellistische Verhältnisse und dann, wie du
Genau.
sagst, manchmal dieses Negative, dieses Vetternwirtschaft oder eben genau, diese Dinge werden ja damit gemeint. Gewalttätig auch, gewalttätige Unterdrückung.
Spannend dabei ist dann, dass eben diese individuelle Macht die Grundlage der Politik, die Grundlage des Rechts und die Grundlage der Moral darstellt. Also es gibt gar keine übergeordneten Prinzipien, wie dann später bei Kant. Also es gibt eigentlich gar keine wirkliche Ethik, sondern es gibt nur die individuellen Handlungen des Anführers. Ich sage übrigens bewusst die ganze Zeit Anführer, denn Frauen spielten zu der damaligen Zeit noch eine sehr minderwertige, untergeordnete Rolle. Falls ihr euch jetzt fragt, weshalb ich nicht einmal Anführerin sage. Und das finde ich eben krass, dass er die Ethik quasi wirklich komplett ausschließt. Er sagt nur, es gibt eine Person und die handelt einfach immer moralisch gut.
Ja, im Prinzip muss man halt ein bisschen gucken, wo er herkommt. Die Antike ist vergessen gewesen, dann kam das Mittelalter. Die haben halt gesagt, der Herrscher ist alles richtig, weil er von Gott kommt. Das heißt, er ist legitimiert ja durch Gott und Gott ist ja sowieso immer moralisch richtig. Also alles das, was Gott quasi macht, ist moralisch richtig. Und weil der Herrscher ja von Gott Abgesandter ist, Vertreter ist, kann er ja auch nicht falsch handeln. So war es beim absolutistischen Herrscher ja auch. Er konnte sich ja quasi auch nicht selbst verurteilen. Das ging ja gar nicht, weil er konnte ja nichts falsch machen. Und da kommt er her und dann sagt er, aber das geht ja wohl nicht mit dem Gott, das ist ja Quatsch. Er guckt in seine Verhältnisse und sieht die Medici, eben die Machterhaltung, sieht, wie die Machterhaltung vonstatten geht durch Korruption, Vetternwirtschaft und illegale Mittel und also jedes Mittel recht und sieht, dass die Menschen diese Macht selber erhalten und die Unterdrückung und fragt sich ja, warum die Gesellschaft so existiert. Er kennt ja keine Demokratie. Und dann sieht er, es muss ja ganz offensichtlich so sein, dass es einen Zwang gibt, dass sie in dieser Gesellschaft bleiben. Ich sag mal, von den Medici unterdrückt werden. Und dann definiert er seine Theorie und sagt, es muss so sein. Und dann ist auch irgendwie klar, wenn er sagt, die Legitimität ist, dass der Herrscher seine Macht erhält, dass ja dann die Moral gestorben ist. Weil ja, es wird quasi Gewalt und also legitimierte Macht und Macht durch Zwang ja nicht mehr getrennt. Er vermischt diese Machtbasen in eins und sagt, okay, der Herrscher quasi kontrolliert die Gewalt, dadurch bleibt das Ganze stabil und das legitimiert ihn auch. Und deswegen der Stärkste. Daraus zieht er die Legitimation. Er ist der Stärkste, er hat die Kontrolle und dadurch bleibt es stabil.
Genau, ja.
Ja, so würde ich das mal beschreiben. So ist es, denke ich, auch gemeint. Ob er das jetzt gut oder schlecht findet, weiß man nicht, ne? Also
Genau, das ist ja
es.
weiterhin fraglich. Ja. Es wird eben weiterhin auch diskutiert in der Wissenschaft, ob Machiavelli das auch als seinen Lieblings-Soll-Zustand beschrieben hat oder ob er einfach nur erklärt hat, wie der aktuelle Ist-Zustand der politischen Staatstheorie sich darstellt.
Und wichtig ist einfach, dass man hier eine Zeit hat, wo politische Macht, also Macht durch Legitimität, ja, wo Legitimität anders hergeschöpft wird, also als auch in Frage gestellt wird, aber trotzdem auch Dinge legitimiert wurden und die Leute diese Legitimität vielleicht auch geglaubt haben, die uns heute aufstoßen, weil wir sagen, das ist ja illegitim. Also machiavellistisch ist ja negativ konnotiert. Und das hat auch Gründe, warum sich die Legitimität verändert hat. Also wir halten Dinge von früher teilweise für illegitim oder komisch. Und deswegen ist Legitimität so wichtig, diese Macht, die daraus entsteht.
Absolut. Ja, was bleibt nun für unsere Macht- und Politikreihe? Wir haben eben diesen Machtmissbrauch. Eigentlich spricht Machiavelli eben von diesen ganzen Elementen des Machtmissbrauchs, wie am Anfang schon erwähnt, Täuschung, Betrug und sowas. Das muss sich ja nicht nur über Macht und Gewalt strecken oder über Macht und Zwang strecken, sondern kann sich ja auch auf alle anderen Machtbasen auswirken. Und dieser Machtmissbrauch wird von Machiavelli eben einfach, ich sag mal, argumentativ und anthropologisch ein bisschen hergeleitet, aber man muss ihn eben auch in seinem Kontext sehen. Es bleibt jedoch der Machiavellismus und die Staatsräson, das heißt einfach diese Grundaussage, der Zweck heiligt die Mittel, und das sehen wir ja auch heutzutage noch massiv. Das haben wir auch in der Vergangenheit noch gesehen, in den 70er Jahren und eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert. Die Welt ist ja eigentlich voll vom Machiavellismus und vom Machtmissbrauch davon, dass AnführerInnen hauptsächlich ihre Macht sehen und diese erhalten wollen.
Genau, eigentlich kann man sagen, jeder Machtmissbrauch legitimiert im Prinzip über machiavellistisches Prinzip. Weil wir sagen ja, das ist ja Missbrauch und er sagt, ja, der Zweck heiligt die Mittel, also das musste ich jetzt mal machen fürs große Ganze.
Genau.
Das ist ja immer die Legitimation des Machtmissbrauches. Also der korrupte Politiker argumentiert ja auch, dass das in Summe schon ganz gut war für die Wirtschaft, dass er jetzt da das mal einfacher gestaltet hat. Bürokratiearm oder sowas. Also er legitimiert das dann immer darüber, dass es in Summe alles stabiler gemacht hat. Und das ist das machiavellistische Prinzip und das steckt hinter jeder Legitimation des Machtmissbrauches eigentlich.
Ja, im
Genau.
Prinzip könnte man auch sagen, er entwickelt eine weitere Machtbasis, nämlich die Macht durch Machtmissbrauch.
Ich wollte eigentlich eher sagen, dass er quasi diese Macht durch Legitimierung so strikt, dass er quasi im Prinzip erklärt, um die Legitimation zu erhalten, obwohl es eigentlich illegitim ist, was man tut. Also die zu stützen, also sein Prinzip quasi versucht, diese Macht durch Legitimation zu stabilisieren. Ja.
Genau, ja, er fügt quasi ein weiteres Element hinzu zu dieser politischen Macht.
Ja, genau.
Ja.
Ja, so, ich hoffe, das zu Machiavelli und dem Begriff und das fliegende Wort, warum man vielleicht sagt, das sind ja machiavellistische Verhältnisse und ihr könnt euch ein bisschen in die Zeit reindenken und man muss Machiavelli auch wirklich noch zugute halten, in welcher Zeit er gelebt hat und was es dort eben, woher kommt und dass es eben keine kantische Ethik schon gegeben hat und nichts dergleichen. Aber das sollte man immer im Hinterkopf behalten und jetzt wollen wir in die Diskussion gehen, eben zur Macht durch Legitimität und dort eben Machtmissbräuche besprechen.
Genau, und entsprechend dafür hören wir uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen von mir und auf Wiederhören.